Die Lesung heute ist aus Mark 16, Verse 1 bis 8. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Sie sagten zueinander: Wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wälzen? Und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein weggewälzt war. Er war nämlich sehr groß. Da gingen sie ins Grab hinein und sahen einen jungen Mann auf der rechten Seite sitzen. Der hatte ein langes, weißes Gewand an, und sie erschraken. Er aber sagte zu ihnen: Erschreckt nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen schnell hinaus und flohen vom Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich.
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir für dein lebendiges Wort über den lebendigen Jesus Christus, unseren Herrn. Schenk du uns, dass die Realität der Auferstehung nun tiefer in unser Denken, in unsere Herzen, in unser Handeln hineingeht, hineinwächst, damit wir dir zur Ehre leben und deinem Namen Ehre bringen. Amen. Am 5. April 33, wahrscheinlich, begaben sich drei Frauen auf den Weg zu einem Grab, und was sie dort entdeckten, veränderte die Welt für immer. Die Frauen hatten all ihre Hoffnung in den Mann im Grab gesetzt. Sie hatten in ihm etwas Einzigartiges erkannt. Seine Worte klangen wie Worte aus dem Mund Gottes. Sein Ziel war es, Menschen zu lieben und Gott über alles zu ehren. Und seine Taten waren eigentlich nur für Gott selbst möglich. Nur eins konnte er scheinbar nicht: sich vom Kreuz retten. Und so hat sich bei den Frauen nach all der Hoffnung nun eine bedrückende und doch auch irgendwie gewohnte Normalität eingestellt. Das Böse hatte das Gute einmal mehr überwunden. Ihre Hoffnung lagen wie schon zuvor zertreten am Boden. Und ist es nicht immer so? Zuerst macht man sich große Hoffnung und am Ende bleibt doch alles beim Alten. Die Frauen verfolgen also ihre normale Sterberoutine. Sie wissen zwar nicht genau, wer ihnen den großen Grabstein wegrollen wird, aber ansonsten haben sie an alles gedacht. Mit Salböl und allem Nötigen sind sie auf dem Weg. Sie wissen ja nur allzu gut, was zu tun ist. Nur mit einem haben sie an jenem Morgen nicht gerechnet, und das war die Auferstehung. Sie sehen den großen Stein weggewälzt, einen jungen Mann in langem weißem Gewand auf der rechten Seite, und sie erschrecken. Wer von uns würde nicht erschrecken? Daran, dass Leute sterben, haben wir uns gewöhnt. Es tut weh, richtig weh sogar, und das mussten wir zum Teil im letzten Jahr erleben. Aber man weiß doch auch, was zu tun ist. Man arrangiert sich irgendwie, man flüchtet sich in Rituale und sucht Halt und Sicherheit in ihnen. Am 5. April 33 funktionieren all diese Bewältigungsmechanismen nicht mehr. Der junge Mann, zweifellos ein von Gott gesandter Engel, durchbricht das Weiter-so des Todes mit der grandiosen Botschaft: Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Ein Mensch ist von den Toten auferstanden. Jesus liegt nicht mehr in seinem Grab. Die alte Normalität des Todes wurde von einer neuen des Lebens überwunden. Das Markus-Evangelium hält sich nicht lange mit Beweisen für die Auferstehung von Jesus Christus auf. Diese Beweise sind schon lange gegeben. Im Alten Testament sind sie schon zu finden. Der Prophet Jesaja zum Beispiel prophezeit schon über 700 Jahre zuvor Folgendes über die Auferstehung von Jesus Christus, Jesaja 53. Wenn er sein Leben als Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und die Tage seines Lebens verlängern. Und nur kurz darauf bestärkt Gott diese Worte noch einmal und sagt, darum will ich ihm an den großen Anteil geben und er soll mit Starken die Beute teilen, weil er sein Leben in den Tod gegeben hat, den Übeltätern gleichgeachtet wurde und die Sünde vieler getragen hat und für die Übeltäter betete. So dramatisch die Auferstehung erscheint, Gott hatte sie schon Jahrhunderte zuvor angekündigt. Die Frage lautete deshalb nicht, ob es eine Auferstehung geben wird. Die biblische Frage lautet, wer wird es sein? Und diese Stellen gemeinsam mit vielen anderen beschreiben im Detail, was diese Person vorher vollbracht haben muss. Woran werden wir ihn erkennen? Nun, Gott sagt, es wird derjenige sein, der sein Leben als Schuldopfer gegeben hat, der den Übeltätern gleichgeachtet wurde, der die Sünde vieler trug und dabei auch noch für sie betete. Vergleicht man das mit Jesus, so ist offensichtlich, Jesus musste auferstehen. Und so zeigt der Engel hier nur auf die Stelle, wo sein Leichnam gelegen hat und sagte, seht da die Stelle, wo sie ihn hinlegten. Keine Überraschung, er ist nicht hier. Die Auferstehung von Jesus Christus ist so unausweichlich wie offensichtlich. Erstaunlicher ist da schon, wie schwer es uns fällt, sie zu glauben. Aber nicht nur das, auch wie schwer es uns fällt, unser Leben neu an ihr auszurichten. Stellt euch nur vor, was für einen Unterschied es machen muss, wenn man genau weiß, dass der Tod nicht das Ende ist. Wenn man genau weiß, wer uns auf der anderen Seite erwartet. Die Bedeutung der Auferstehung ist unermesslich. Schauen wir uns kurz die wichtigsten an. Die erste lautet, Gottes Wort hat sich erfüllt. Diese Tatsache haben wir schon sehr deutlich an Gottes Wort durch den Propheten Jesaja gesehen. Und dasselbe gilt natürlich auch für die Worte von Jesus im Markus-Evangelium. Dreimal hat er ja schließlich seinen Jüngern gesagt, der Menschensohn wird den Hohepriestern und Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und den Heiden ausliefern. Die werden ihn verspotten, geißeln, anspucken und töten und am dritten Tag wieder auferstehen. Jesus sagt nicht, aber am dritten Tage wird er auferstehen, als stünde es im Gegensatz zum vorherigen, sondern er sagt, er muss am dritten Tag aufstehen und das wird er auch tun. In Tod und Auferstehung erfüllt sich Gottes Wort. Beides gehört zusammen. Es ist die logische Abfolge von Gottes Plan. Gottes Wort hat sich erfüllt. Zweitens, durch den Glauben an Jesus empfangen wir Vergebung und ewiges Leben. Glauben bedeutet, dass wir Jesus als Heiland, also als Erretter annehmen, aber nicht nur das, sondern auch, dass wir ihn als König annehmen. Jesus ist als König gestorben, er ist als König auferstanden und wir sollen als König an ihn glauben und ihm dienen. Auch dieser Punkt kam in Jesaja 53 schon zum Ausdruck und er ist entscheidend dafür, wie Gott sein Reich baut. Er baut sein Reich nicht dadurch, was wir tun, sondern indem wir auf Jesus vertrauen. Indem wir uns mit unserem ganzen Leben an Jesus Christus hängen und uns ihm anvertrauen, empfangen wir die errettende Vergebung unserer Schuld vor Gott. Gott wird nie mehr zornig über uns sein, weil Jesus Gottes Zorn für unsere Verfehlung auf sich genommen hat. Und dieses Versprechen sollen wir einfach nur glauben. Ihm vertrauen. Das schenkt uns schon ewiges Leben. Und eine Hoffnung, dass wir Teil sind, Bürger sind in seinem Reich. Der Tod als Strafe für unsere Auflehnung gegen Gottes Willen hat seinen Stachel verloren, seinen eigentlichen Anlass. Der Tod war nie Gottes Absicht für uns. Gott ist ein Gott der Lebenden, sagt Jesus. Und genau so gehört uns mit Jesus Christus auch das ewige Leben. Was zwischen uns und ewigem Leben stand, ist aus dem Weg geräumt. Wir werden auferstehen. Unsere Leiber werden rundum erneuert werden. Die Auferstehung von Jesus garantiert uns ewiges Leben. Mit unserer eigenen Auferstehung gewährt Gott uns vollkommene Heilung. Nichts, was nicht stimmt, wird am Ende übrig bleiben. Keine Krankheit, keine Einschränkung, kein Hang zur Sünde wird am Ende nicht von Jesus überwunden werden. Der dritte Punkt lautet, der Menschensohn kommt in den Wolken. Zweimal hatte Jesus gegenüber seinen Jüngern und dem Hohen Rat im Markus-Evangelium angekündigt, dass er als Menschensohn in den Wolken kommen wird. Und dieses Kommen geschieht laut Jesus noch zu Lebzeiten einiger seiner Zuhörer. Es lässt sich als sein Kommen zur Erde, also seine Wiederkunft, hier verstehen, aber davor geschieht natürlich ein anderes Kommen und auf das bezieht sich Jesus zuerst. Jesus zitiert aus dem Propheten Daniel etwa 500 bis 600 Jahre zuvor und Daniel schreibt Folgendes: Ich sah in einer Vision in der Nacht und siehe, es kam einer in den Wolken des Himmels wie ein Menschensohn und gelangte bis zu dem, der uralt war, also Gott, der Ewige, und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Königtum, dass ihm alle Völker, Nationen und Sprachen dienen sollten. Seine Herrschaft, die nicht vergeht, ist ewig, und sein Königreich hat kein Ende. Die Auferstehung ist der Beweis dafür, dass Gott unserem Herrn Jesus Christus die ewige Herrschaft über die ganze Schöpfung, über diese Welt übertragen hat. Jesus Christus hat das Böse am Kreuz schon besiegt. Wir schlagen uns noch mit einigen fliehenden Überresten davon herum, aber wo auch immer der Name Jesu gepredigt wird, müssen diese Überreste fliehen. Jesus hat schon gesiegt. Sein Name vertreibt die Finsternis. Das ist die eine Sache. Die andere, zum anderen bedeutet das, was Daniel hier schreibt, dass alle Völker, alle Nationen, alle Sprachen Jesus Christus dienen sollen. Er ist der König, der die Ewigkeit gewonnen hat und er ist der, der sie mit allen teilt, die seine Königsherrschaft über ihr Leben willkommen heißen. Heißt du sie willkommen? Dienst du diesem König? Die neue Realität nach der Auferstehung lautet, Gott gab Jesus Macht, Ehre und Königtum. Leben wir im Einklang mit dieser neuen, dieser radikal neuen Realität? Die neue Realität verändert nicht nur, was uns nach dem Tod erwartet, sie verändert auch auf dramatische Weise, wie wir vor dem Tod leben sollten. Und das bringt uns zum nächsten Punkt. Die eine Sache, die den Auferstehungsbericht der Bibel, die in den Auferstehungsberichten der Bibel immer wieder betont wird, ist der neue Auftrag an die Gemeinde, den sie nach sich zieht. Und der lautet, die Gemeinde muss es verkünden. Die Gemeinde muss es verkünden. Ja, diesen Auftrag in seiner kleinsten embryonalen Form sehen wir hier am Auftrag des Engels an die drei Frauen. Er sagt, geht aber hin und sagt es. Geht aber hin und sagt es zuerst seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Die Frauen sollen von der Auferstehung berichten, damit die Jünger und insbesondere Petrus, der ihn dreimal verleugnet hat und ihm schenkt Jesus einen neuen Neuanfang, damit diese Jünger ihm nachfolgen. Wir wissen nicht genau, warum er ihnen ausgerechnet nach Galiläa vorangehen wird. Vielleicht denkt man dabei an die Bezeichnung aus dem Propheten Jesaja vom Galiläa der Heiden. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das im Markus-Evangelium wirklich im Vordergrund steht. Denn im Markus-Evangelium gehören Galiläa und Heiden nicht wirklich zusammen. Sie sind recht deutlich getrennt. Ein Kommentator weist darauf hin, dass Galiläa im Markus-Evangelium eigentlich für den Ort des Glaubens steht, im Kontrast zu Jerusalem. Hier hat Jesus seine Macht erwiesen, hier sind die Menschenmassen nachgefolgt, hier hat er seine Jünger trainiert und sie vorbereitet auf das, was nun kommt. Vielleicht steht Galiläa also einfach für die Fortsetzung und Vollendung dieses Trainings. Aber sicherlich drückt sich darin noch etwas anderes aus, nämlich Folgendes. Jerusalem wird nicht mehr der Mittelpunkt der weltweiten Gemeinde sein. Diese irdische Stadt hat Jesus abgelehnt. Und so hat Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung ein neues, ein himmlisches Jerusalem begründet, mit einem neuen Tempel darin, in dem er wohnen wird, und das ist die Gemeinde. Der Glaube an Jesus wird geografisch unabhängig, damit alle Völker, alle Nationen, alle Sprachen ihm überall auf der ganzen Welt begegnen und ihm dienen können. Geht aber hin und sagt es. Das ist der zentrale Auftrag, den Jesus uns als Gemeinde, uns als Christen aufgetragen hat. Und wie oft, seien wir ehrlich, wie oft verhalten wir uns wie die drei Frauen in Vers 8? Sie gingen schnell hinaus. Sie flohen vom Grab. Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Ist es nicht erstaunlich, dass sie so reagieren? Und andererseits auch vollkommen verständlich. Sie fliehen vom Grab, sie zittern, sie sind entsetzt, sie fürchten sich. Die Auferstehung ist einfach zu viel, zu überwältigend, um sie auf rein menschlicher Ebene wirklich begreifen und verstehen zu können. Unser Denken ist gefangen in der alten Welt, der Normalität des Todes. Unser Realitätssinn protestiert gegen diese Auferstehung. Wir bekommen sie nicht in unsere Köpfe rein. Gott allein kann und muss es schenken, dass wir sie in unseren Köpfen und Herzen erfassen und unser Leben daran ausrichten. Und das Markus-Evangelium erzeugt an dieser Stelle, denke ich, bewusst eine Spannung, in dem die Frauen fliehen und nichts sagen. Irgendwann müssen sie es natürlich doch gewagt haben, aber Markus betont eben die Tatsache, dass sie es zunächst nicht tun. Und damit sollen wir uns fragen, ist das richtig? Warum tun sie das? Warum erschrecken sie und fürchten sich davor, was die Bibel schon Jahrhunderte zuvor angesagt hatte? Und was hält sie davon ab, diese Botschaft voller Begeisterung, voller Freude weiterzuerzählen? Und warum geht es uns oft genauso? Vielleicht fühlen auch wir uns von der neuen Realität überwältigt. Die Änderungen, die sie mit sich bringen müssten, übersteigen unsere Fähigkeiten. All unsere Routine, alles, an was wir gewohnt sind, müsste sich ändern. Das ist vielleicht ein Grund. Aber ist es vielleicht auch so, dass wir uns dieser Botschaft schämen? Klingt sie nicht einfach etwas zu unglaubwürdig? Etwas zu sehr nach Sci-Fi und Fantasy, zu gut, um wahr zu sein, für irgendwelche Träumer, als dass wir sie unseren Freunden zumuten könnten, unserer Familie, unseren Kollegen. Fürchten wir vielleicht einfach die spöttische Reaktion der anderen? Sicherlich gibt es noch viele andere denkbare Antworten, aber letztlich sind die Gründe fürs Stillsein und für die Flucht nicht entscheidend. Das Entscheidende ist, was wir damit machen. Ob wir sie unser Handeln, unser Denken bestimmen lassen. Werden wir sie gelten lassen? Oder werden wir unseren Auftrag wahrnehmen? Am 5. April 33 besiegte Jesus den Tod. Die Auferstehung zeigt, dass Gottes Wort sich erfüllt hat, dass Jesus Christus für unsere Schuld gestorben ist und ewiges Leben allen schenken, die an ihn glauben, dass Gott ihm alle Macht und Herrlichkeit in seinem Reich gegeben hat und dass wir es allen weitererzählen sollen. Die Auferstehung durchbricht auf spektakulärste Weise unsere Routinen, unsere Weiter-Sos, unsere Bewältigungsmechanismen, unsere Normalität. Jesus Christus ist der auferstandene Herr, hier und jetzt. Er lebt. Seine Auferstehung bringt eine wunderbare neue Realität, die uns freisetzen soll von Tod, von Furcht, vom alten Leben. Sie soll uns erfüllen mit Freude, mit Begeisterung, mit Dienstbereitschaft. Ist Stillbleiben wirklich eine Option? Und wenn nicht, wem wirst du diese Woche von der Auferstehung erzählen? Was sie bedeutet, was sie dir bedeutet? Welche Freude sie in dir erweckt, welche Begeisterung für Jesus sie in dir auslöst. Dass du dein Leben an Jesus übergeben möchtest. Lasst uns einen Moment der Stille verbringen. Und in diesem Moment der Stille wollen wir uns bewusst neu auf diese neue Normalität, die neue Realität einlassen. Und nicht nur das. Vielleicht gibt Gott uns auch den Namen von ein oder zwei Personen, die wir im Gebet vor Gott bringen können, den wir diese Woche von Jesus erzählen könnten. Lasst uns einen Moment der Stille verbringen und danach werde ich zum Abschluss beten. Allmächtiger Gott, wir preisen dich, dass du dich in der Auferstehung und im Tod Jesu als treuer Gott erwiesen hast, der sein Wort erfüllt. Wir danken dir, dass in seinem Namen Vergebung der Sünde und ewiges Leben, dass du sie schenken willst. Wir danken dir, dass du das Böse am Kreuz besiegt hast und dass du die Herrschaft und das Königtum Jesu für alle Ewigkeit aufgerichtet hast. Wir bekennen dir, dass uns diese Realität oft schwerfällt zu glauben, dass sie in unserem Leben oft nicht das auslöst, was sie eigentlich auslösen müsste. Wir bekennen dir die Trägheit unseres Denkens und Glaubens. Aber du, Herr, hast alle Macht. Und so bitten wir dich, dass du in der Macht deines Heiligen Geistes in uns bewirkst, dass diese Realität realer wird. Dass diese Normalität für uns die neue Normalität darstellt, an der wir unser Leben mehr und mehr ausrichten. Wir bitten dich für die vielen, die deinen Namen noch nicht kennen. Und wir bitten dich, Vater, offenbare du dich ihnen und gebrauche uns, dass wir deinen Namen in dieser Welt groß machen als den Gott, der Jesus Christus, seinen geliebten Sohn, nicht nur ans Kreuz gesandt hat, sondern auch von den Toten auferweckt hat. In seinem Namen beten wir. Amen.